Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen, der uns in alle Wahrheit einführt und in aller Wahrheit erhält. Dein Geist ist zugleich die Liebe. Herr, lass mit deiner Wahrheit, die du uns schenkst, auch zugleich die Liebe unser Herz erfüllen, die uns antreibt, dich mehr und mehr zu suchen und das weiterzugeben an die Menschen, was du uns schenkst. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Mission ist die Barmherzigkeit. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, willkommen noch einmal zu den Radioexerzitien über die Barmherzigkeit, das Thema, das Papst Franziskus dem außerordentlichen Heiligen Jahr beigegeben hat. Das ist die Zeit der Barmherzigkeit, sagt er, und damit verkündet er eine Botschaft, die für die Kirche wichtig ist. Die Kirche hat eine Mission und wir alle haben Teil an dieser Mission, die Barmherzigkeit Gottes den Menschen zu zeigen. Jetzt haben wir allerdings noch gar nicht die Frage beantwortet, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Ein uraltes Thema der Menschheit von Anfang an. Dieses Thema Barmherzigkeit ist so alt wie die Menschheit, die sich durch die Sünde von Gott getrennt hat, also von Anfang an. Wenn wir in der Heiligen Schrift lesen und erfahren, dass Gott die Liebe ist, so kann doch diese Liebe Gottes nie so ungetrübt erfahren werden, wie sie einmal erfahren wurde von dem Menschen, der noch ganz in der Gnade Gottes stand, vor dem Sündenfall. Oder wie wir sie einmal erleben werden, wenn wir im Himmel sind, obwohl dann auch unsere Biografie sozusagen mit erhöht wird in den Himmel und wir ewig Lob preisen werden, den, der sich unser aller erbarmt hat. Also man kann sagen, seine Barmherzigkeit wird in alle Ewigkeit und wird auch in alle Ewigkeit gepriesen werden. Aber seit dem Sündenfall hat die Liebe Gottes eine besondere Färbung angenommen. Man könnte sagen, sie hat sich wie durch ein Prisma aufgespalten in wunderbare Farben. Und diese nennen wir die Barmherzigkeit Gottes. Es gibt also nie mehr für einen Menschen die Erfahrung der reinen Liebe, ohne dass Gott sich seiner erbarmt. Wer das behaupten würde, der wäre arrogant. Deswegen sind wir also alle beschenkt mit der Barmherzigkeit, aber auch immer der Barmherzigkeit bedürftig. Und deswegen ist, wie Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Dives in Misericordia über die göttliche Barmherzigkeit schreibt, ist die ganze Menschheit ohne Ausnahme auf dem Weg der Heimkehr des verlorenen Sohnes in das Haus des Vaters. Wir alle sind der Barmherzigkeit bedürftig. Das ist eine Voraussetzung, das zu wissen. Ich darf zu Beginn unserer Betrachtung ein Wort aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes Ihnen vorlesen, das Sie natürlich kennen und jede Woche mindestens einmal hören. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben Christi Jesu entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Liebe Schwestern und Brüder, Dieses Wort gibt uns die Deutung für die göttliche Barmherzigkeit, die Entäußerung, die Erniedrigung Gottes bis ins Tiefste. Wir haben ja anlässlich des Festes der Taufe Jesu schon einmal diesen Gedanken durchgedacht, nämlich, dass die Taufe Jesu darin bestand, hinunterzutauchen in die Tiefe des Menschseins bis in den Tod hinein. Und dieses Hinabsteigen zu uns Menschen ist der Weg, den Gott gewählt hat. Ich habe einmal ein Buch gelesen von Hans Urs von Balthasar über Meditation. Und dieses Büchlein ist ganz dünn und schmal und enthält doch eigentlich die Summe aller Weisheiten, wenn er schreibt, es kommt darauf an, ob der Mensch aus eigener Kraft die Spitze eines fast unerreichbaren Berges erklimmen müsste, um dort Gott zu begegnen, was nur unter äußerster Anstrengung möglich wäre, wenn überhaupt, und vielleicht nur für einige ganz wenige willensstarke, durchhaltekräftige Menschen, wobei die anderen alle hoffnungslos im Tal des Elends blieben. Oder ob Gott von sich aus zu uns heruntersteigt, in unsere Armut und uns dort begegnet, dort ist er bei allen Menschen und dort wird er den Menschen gleich, teilt ihre Armut und hebt sie zu sich empor. Das heißt also, alle Formen von Meditation, wollte er sagen, die in Richtung Selbsterlösung gehen, wie sie in fernöstlichen Bereichen praktiziert wird, sind Fehlwege, falsche Wege, die in die Irre führen. Wenn Gott sich uns nicht zuneigt, werden wir ihn nie erreichen und ihm auch nie begegnen. Eine Geschichte aus den chassidischen Erzählungen von Martin Buber gibt uns dafür ein Beispiel. Susja und der Sündige hat Martin Buber diese Episode überschrieben. Rabbi Susja kam einst in eine Herberge und sah auf der Stirn des Wirtes die Sünden vieler Jahre. Eine Weile blieb er still und unbewegt, als er aber allein in der Stube war, die man ihm angewiesen hatte, fiel mitten im Singen der Psalmen der Schauer des Mitlebens auf ihn und er schrie auf, Susja, Susja, du Arger, was hast du getan? Ist doch keine Lüge, die dich nicht verlockt hätte, kein Frevel, den du nicht gekostet hättest. Susja, Törichter, Verwirrter, wohin nun mit dir? Und er nannte die Sünden des Wirtes mit Ort und Zeit einer jeden als seine eigenen und schluchzte. Der Wirt war dem seltsamen Mann nachgeschlichen. Er stand vor der Tür und hörte seine Rede. Erst fasste ihn eine dumpfe Bestürzung, dann aber leuchteten Reue und Gnade in ihm auf und er erwachte zu Gott. Was mich an dieser Geschichte besonders beeindruckt, ist dieses Wort vom Schauer des Mitlebens. Es wird hier nicht mitleiden gesagt, mitleben. Und genau diesen Schauer des Mitlebens hat Gott erfahren, als er sich entschloss, in der Gestalt eines armen Menschen, es heißt, er nahm sogar die Gestalt eines Sklaven an, unter uns Menschen zu sein, mit uns zu leben, natürlich auch mit uns zu leiden. Das ist es, das ist der Weg der Barmherzigkeit, den Gott gesucht hat. Ich habe heute Morgen schon gesagt, es ist eigentlich einer menschlichen Fantasie unzugänglich, solche Dinge zu denken über Gott. Und doch hat er das getan. Und wir werden immer wieder in der Nachfolge Christi genau diese Züge wiederfinden. Denken Sie zum Beispiel an den 1889 verstorbenen Pater Damian de Woester, der das Schicksal gewählt hat des Mitlebens mit den Ernsten der Armen auf der Insel Molokai bei Hawaii, um dort infiziert durch die Aussätzigen, mit den Aussätzigen zu leben und zu sterben. Das ist der Weg, den Gott in seiner Barmherzigkeit gesucht und gefunden hat. Der Schauer des Mitlebens kam über ihn und er hat sich entschlossen, unter uns Menschen zu sein, sich infizieren lassen von der Sünde, ohne selbst Sünder zu sein, aber den Charakter der Sünde so an sich zu ziehen, als wenn er selbst der größte Verbrecher wäre. Und er hat unsere Sünden, wie Rabbi Susia, als die seinen vor dem Vater bekannt und dadurch Erlösung für alle erwirkt. Unglaublich. Ich glaube, wir werden ein ganzes Leben nicht fertig, das zu betrachten und das zu bedenken, was es bedeutet. Und wir werden es ohnehin nicht erfassen können, aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir die Höhe nicht ermessen können, von der Gott zu uns heruntergestiegen ist. Weil wir uns die Größe Gottes nicht vorstellen können. Aber wir können sie erahnen. Wir können es erahnen, welch eine ungeheure Liebe ihn gedrängt hat, uns Menschen gleich zu werden. Und man muss überlegen, als Gott die Welt erschaffen hat, war das ja nicht einfach so, dass er sie geschaffen hat mit Risiken und Nebenwirkungen, die er nicht von vornherein gekannt hätte. Er wusste darum von Anfang an. Und die Menschwerdung nicht einfach in der Gestalt eines Göttersohnes, wie die Griechen sich etwas vorstellten oder die Römer, sondern in der Gestalt des Gekreuzigten, wie der heilige Paulus hier sagt, ich verkündige euch nicht Christus als einen Philosophen und Wundertäter, sondern als den Gekreuzigten. Das war etwas, was Gott schon in seinem ewigen Ratschluss in seinem Herzen trug, als er die Welt erschaffen hat. Wir dürfen schon sagen, aus Liebe hat er das schon mit eingeplant, diese Form von Menschwerdung, der Höhepunkt der Schöpfung sein sollte. Denn es heißt ja im Kolosserbrief, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen. Er sollte der Höhepunkt und Schlusspunkt der Schöpfung sein. Dass er aber in dieser Gestalt daherkäme, unfassbar. Das war und ist bis heute noch nicht ganz vermittelbar. Wir wissen, wie die Germanen sich Probleme machten, einen Helden anzunehmen, der unterlegen ist und einen schmachvollen Tod stirbt. Und wir wissen, dass den Römern nicht zumutbar war, einen solchen Erlöser zu verkünden. Und deswegen haben die Christen in Chiffren den Gekreuzigten dargestellt, nämlich als den guten Hirten, der ein Lamm auf den Schultern trägt. Das ist ja ein wunderschönes Bild. Das kann in jeder ländlichen und idyllischen Szene dargestellt und vorgestellt werden. Und so wurden ja auch die römischen Halbgötter dargestellt. Aber eines wussten die Christen, wenn sie das Bild sahen. Das ist der Hirte, der deshalb guter Hirte sich nennt, weil er sein Leben hingibt für die Schafe. Der Gekreuzigte. Das war eine Chiffre für den Gekreuzigten. Also dieses Mitleben, sich infizieren lassen von dem Elend der Sünde und alles auf sich ziehen. Oder ich denke an ein Bild, das mir oft vor Augen stand, wenn ich in die Rhön in eine kleine Gewölbekapelle kam. Da war das Gewölbe so niedrig, dass man über dem Altar das Kreuz nicht vertikal aufhängen konnte. Und da hat man es horizontal unter der Decke befestigt. Und das wiederum hat mir ein Beispiel gegeben oder einen Hinweis, ja, so wollte Christus für uns sein. Er wollte sozusagen wie ein Löschblatt auf die ganze sündige Menschheit gelegt werden. Er wollte die Sünde in sich hineinziehen, damit wir rein und frei werden von Schuld. Und er alles an sich zieht und daran stirbt. Oder ich habe einmal bei Leo Tolstoi eine Geschichte gelesen von einem Gutsbesitzer, der mit seinem leibeigenen Knecht in einem Schlitten im Winter unterwegs war. Und dieser Gutsherr galt eigentlich immer als ein grausamer und als ein ziemlich unbeherrschter Mensch. Und wie sie dann im Schnee unterwegs waren, kommen sie in einen gewaltigen Sturm. Der Schlitten bleibt in einer Wehe stecken und wird überdeckt von Schnee. Und als man 2 Tage später auf der Suche nach dem verlorenen Herrn unter dem Schnee den Schlitten fand, bot sich folgendes Bild. Der Herr, der Gutsbesitzer, hatte sich über seinen Knecht gelegt und dadurch dem Knecht das Leben gerettet durch seine Körperwärme. Er selbst aber war erfroren. Das ist für mich auch so ein Bild geworden für Christus, der sich auf die Menschheit gelegt hat, um sie zu erwärmen und ihr das Leben zu schenken und selbst an der Menschheit zu sterben. Dann kommt aber ein wichtiger Satz, den habe ich eben noch nicht vorgelesen. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Das ist die Folge davon, die Erhöhung. Mit Christus gleichzeitig werden alle Menschen erhöht, die er an sich gezogen hat. Denn wir sind ja Teil von ihm geworden, wie er Teil von uns geworden ist. Ich komme noch einmal auf den Penner-Heiligen von Krakau zu sprechen, Adam Schmielowski, der sich selbst den Namen Bruder Albert gegeben hat, weil er, als er eine Lebensform suchte, in der er den Armen dienen konnte, sich einer franziskanischen Drittordensgemeinschaft angeschlossen hatte und sich den Namen Bruder Albert gab. 1989 ist er heilig gesprochen worden von Papst Johannes Paul II. Dieser Adam Schmielowski, der eigentlich Kunstmaler war, hat bedeutende Werke geschaffen, die heute noch in den Galerien in Polen bewundert werden können. Er hat dann aber sein Kunsthandwerk aufgegeben und hat aus seiner Werkstatt eine Obdachlosenunterkunft gemacht, zunächst in Warschau, später in Krakau, wo er dann auch die Suppenküche und ein Obdachlosenheim übernahm und auch für obdachlose Kinder ein Zuhause geboten hat. Er lebte als Armer unter den Armen. Man kann wirklich sagen, Penner unter Pennern. Er hat einmal gesagt, will man einen wackeligen Tisch gerade richten, so nützt es nichts, dass man ihn mit Gewichten beschwert. Man muss sich bücken und ihn von unten reparieren. Ebenso ist es mit dem menschlichen Elend. Um die Unglücklichen zu retten, muss man sie nicht mit Vorwürfen überhäufen oder ihnen Moralpredigten halten, während man selbst satt und gut gekleidet ist. Man muss sich bücken und noch tiefer hinabsteigen als sie selbst. Man muss noch elender werden. Sagen Sie das mal an einen Sozialarbeiter. Verkünden Sie das einmal heute in einem modernen Staat, wo man für die sozialen Dinge und Belange ja immer ein offenes Ohr zu haben glaubt. Aber das ist nun des Guten zu viel. Wer würde das tun? Diesen Abstieg wagen. Mit allen, darf man wieder sagen, Risiken und Nebenwirkungen. Der wackelige Tisch darf nicht von oben beschwert werden mit Moralpredigten und Vorwürfen. Und Bruder Albert hat das wirklich so gelebt. Er hatte ja selbst keine Einkünfte. Es wird berichtet, dass folgende Begegnung in seinem Leben stattfand. Als er nämlich das Asyl in Krakau führte, wurde er von einem der Vagabunden bestohlen. Der machte sich natürlich gleich aus dem Staub. Nach 2 Jahren tauchte der in Krakau wieder auf, traute sich aber nicht mehr zu Bruder Albert hin, doch zufällig traf er ihn auf der Straße. Die Reaktion von Bruder Albert: Er geht auf den Mann zu, umarmt ihn und sagt: Das freut mich, dich endlich wieder zu sehen. Die Folge davon: Dieser Vagabund wurde einer seiner treuesten Mitarbeiter. Dieses sich hinunterbeugen, nicht von den Menschen erwarten, dass sie mein Niveau erreichen, das können sie ja gar nicht. Denken Sie an das Bild von dem Berg, der zu erklimmen wäre. Sondern die einzige Möglichkeit, um diesen Menschen adäquat zu begegnen, ist hinunter. Franz von Assisi hat einmal in einem Brief an die Vorgesetzten des Ordens, den er gegründet hatte, geschrieben, wie man mit unordentlichen und unbotmäßigen Brüdern umzugehen habe. Man kann das Stichwort Barmherzigkeit hier gut gebrauchen. Denn er schreibt unter anderem: Wolle nicht einmal, dass er sich bessert. Also jeder Ordensobere würde das ablehnen. Aber Franziskus hat das so gesagt: Wolle nicht einmal, dass er sich bessert. Er wollte damit etwas sagen: Wir müssen zunächst einmal in dem anderen Menschen die Armut sehen, die ihn dazu gebracht hat, sich so zu verhalten, und in uns selber die Wurzel des Stolzes betrachten, die dann Nahrung bekäme, wenn wir es geschafft hätten, den Mann zu ändern. Also allein schon dieses: Wolle nicht einmal, dass er sich bessert, ein Zeichen von einer ungeheuren Demut, die Gott dazu geführt hat, hinunterzusteigen zu uns Menschen. Ich wurde früher, als ich noch Gefängnisseelsorger war, sehr oft gefragt: Herr Pfarrer, wie viele Bekehrungen haben Sie schon gehabt? Man will ja immer gerne Erfolge sehen. Aber wie kann man Erfolg messen in der Seelsorge, wenn man Samenkörner ausstreut und erwarten möchte, dass sie jetzt wirklich so aufgehen und Frucht bringen, dass sichtbarer Erfolg vorhanden ist? Also, mir ist einmal Folgendes passiert. Wir hatten einen Gefangenen, der war ein nicht zu heilender Alkoholiker. Ein hochintelligenter Mann, mit dem ich mich gerne unterhielt und der, wenn er in unserem Gesprächskreis, den wir im Gefängnis hatten, anwesend war, immer sehr wertvolle Beiträge geliefert hat. Aber sobald er wieder entlassen war und wieder an den Alkohol herankam, ist er dem Alkohol restlos verfallen. Und eines Tages ist er plötzlich weg gewesen. Ich habe ihn 2 oder 3 Jahre lang nicht mehr gesehen. Sonst war er immer wieder einmal im Gefängnis aufgetaucht. Und dann kam ich eines Tages in die Untersuchungshaftanstalt. Da lag ein Zettel in meinem Fach. Ein Gefangener wollte ein Gespräch mit mir. Ich ging auf seine Zelle und als ich ihn begrüßte, sagt er zu mir: Herr Pfarrer, ich wollte Sie ja schon lange mal besucht haben, als ich noch draußen war, und wollte Ihnen mal erzählen, wie der Manfred, so hieß dieser Alkoholiker, wie der Manfred gestorben ist. Sag ich: So, der ist gestorben. Ja, der ist gestorben. Den hat man eines Tages am Straßenrand gefunden, völlig betrunken, mit schwerer Leberzirrhose im letzten Stadium, und hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Ich habe ihn noch 2, 3 Tage begleitet und besucht, und dann ist er gestorben. Und als er im Sterben lag, hat er immer wieder ausgerufen, holt mir den Winfried, holt mir den Winfried. Ich wusste nicht, was das bedeutet, sagte er. Dann später ist es ihm aufgegangen. Er hat seinen Gefängnispfarrer gemeint, also mich. Oder anders gesagt, er hat den Priester gemeint. Oder noch einmal anders gesagt, er hat Christus gemeint. Dieser Mann hat sterbend sich zu Christus ausgestreckt. Sie wissen ja, was solchen Leuten geschieht. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Als ich diese Geschichte hörte, diesen Bericht, da wurde mir klar, das ist der Erfolg. Das ist der Erfolg. Der Mensch braucht sich gar nicht zu bessern. Er muss nur in der entscheidendsten Stunde seines Lebens wissen, an wen er sich zu wenden hat. Und wenn das geschieht, dann ist er gerettet. Denken Sie wieder an das Wort, wolle nicht einmal, dass er sich bessert. Wenn er nur in der entscheidenden Stunde seines Lebens sich daran erinnert, einem gütigen Menschen begegnet zu sein, der im Namen Christi zu ihm gekommen ist. Das ist es eigentlich, was hier gemeint ist. Also wir Christen verstehen manchmal die Barmherzigkeit falsch, nämlich in der Weise, dass man meint, man muss sich bücken, aber mit der Absicht, den Hilfsbedürftigen auf das eigene Niveau hinaufzuziehen. Und wenn man mit solchen Erwartungen den Hilfsbedürftigen begegnet, denken wir auch an die Asylanten und die Flüchtlinge, die jetzt auch unser Land bevölkern, dann hat man sie total überfordert und wird auch immer bitterst enttäuscht. Man muss die Menschen zunächst einmal nehmen, wie sie sind, und zunächst auch mal lassen, wie sie sind. Eine andere Geschichte kommt mir in Erinnerung von einem Gefangenen, der in Kassel ein bekannter Stadtstreicher war. Auch immer mit der Flasche Bier in der Hand, immer betrunken. Und so zog er durch die Straßen von Kassel, ein bekanntes Bild, das eigentlich dazugehörte, denn es war nicht verwunderlich, dass er, der immer wieder im Gefängnis auftauchte, mit seinen ja relativ leichten Haftstrafen, die dann bald wieder beendet waren, dass er, als er dann eines Tages tot auf der Straße gefunden wurde, einen Nachruf in der Kasseler Zeitung bekam. Bruder Willi ist tot, ein bekannter Stadtstreicher, der zum Stadtbild gehört, wird nicht mehr seine dröhnende Stimme erschallen lassen in den Straßenschluchten von Kassel, so ungefähr. Und er war auch in der Engelsburg bei den Schwestern gut bekannt, weil er dort immer sich hat versorgen lassen mit dem Nötigsten, was er noch zum Leben außer dem Alkohol brauchte. Er war der einzige Gefangene eigentlich, der mich duzte. Und ich duzte ihn auch. Er war eben der Bruder Willi. Und er schrieb mir immer in feiner Sütterlinschrift, schrieb er mir in Gedichtsform seine Briefe. Diese Briefe habe ich aufbewahrt, die sind heute noch literaturfähig. Also ein Mann, der auch Intelligenz hatte und total versunken war im Alkohol. Eines Tages sollte er wieder mal aus dem Gefängnis entlassen werden. Und da gab es in Kassel einen Professor an der Hochschule, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Gefangene zu betreuen. Und er war ausgerechnet im Gefängnis dem Bruder Willi begegnet. Und der Bruder Willi mit seiner Art, Umgang mit den Menschen zu haben, mit seiner auch sehr klugen Art, fiel dem Professor auf. Und der Professor sagte, also den nehme ich mir vor, den werde ich resozialisieren. Und als dann der Tag und die Stunde kam, als Bruder Willi entlassen werden sollte, ich hatte ihm schon zuvor gesagt, Bruder Willi, wenn du entlassen wirst, morgen früh um 8 Uhr stehe ich an der Pforte, hole dich ab und dann machen wir erstmal unsere Gänge zum Sozialamt und zur Caritas und dann werden wir suchen, dass wir ein Zimmer für dich finden und so weiter. Also alles war abgesprochen. Ich komme morgens um 8 Uhr an das Gefängnistor, da steht mein Herr Professor da. Der Herr Professor hat sich also auch vorgenommen, diesen Mann unter seine Fittiche zu nehmen. Nun gut, dann habe ich gesagt, das sind wir halt zu zweit, wunderbar. Und dann sind wir so durch die Straßen gefahren zu den verschiedenen Stationen, die wir uns vorgenommen hatten. Erste Station war ein Café, wo wir erstmal richtig gefrühstückt haben, damit also auch die Grundlage stimmte. Und dann sollte das Weitere kommen, die Behördengänge. Und da musste ich für 2 Stunden mich verabschieden, weil ich Konferenz im Gefängnis hatte mit Sozialarbeitern und so weiter. Und ich habe mich dann mittags für 12 Uhr verabredet mit dem Professor und dem Bruder Willi, treffen wir uns an der alten Hauptpost in Kassel, Punkt 12 Uhr. Ich komme Punkt 12 Uhr an die alte Hauptpost. Wer steht da? Der Herr Professor. Wer steht nicht da? Bruder Willi. Der Professor, dem Professor laufen die Tränen übers Gesicht. Bruder Willi ist mir davongelaufen. Ich konnte nur lachen. Der Professor sagt, warum lachen Sie denn? Da sagte ich, ja, Bruder Willi hat sich artgemäß verhalten. Verstehen Sie das, habe ich gesagt. Wenn ich sonntags mein Gesangbuch unter den Arm nehme und gehe in die Kirche, dann verhalte ich mich artgemäß. Und wenn der Bruder Willi seine Bierflasche in der Hand hält, dann verhält er sich artgemäß. Und das hat er eben gesucht und hat es bei Ihnen nicht gefunden. Da war der Professor völlig sprachlos. Der hat es gar nicht begriffen, was ein solcher Mensch braucht. Und dass man ihm letztlich so nicht helfen kann, das konnte er überhaupt nicht in sein Weltbild einordnen. Aber Gott hat Mitleid mit uns Menschen, so wie wir sind. Er steigt ein in unser Elend. Er bejaht es nicht, aber er teilt es mit uns. Er bejaht es nicht, aber er teilt es mit uns. Also wir verstehen die Barmherzigkeit oft ganz falsch. Da wäre es ganz gut, mal die Biografien dieser großen Heiligen nachzuzeichnen, wie der heiligen Elisabeth von Thüringen oder des heiligen Vinzenz von Paul. Nehmen wir mal die heilige Elisabeth von Thüringen. Von ihr hat Adrienne von Speyer einmal gesagt, Elisabeth von Thüringen in einem modernen Caritasverband wäre ein Betriebsunfall. Die passt überhaupt nicht mehr in ein solch durchorganisiertes Gebilde wie einen Caritasverband. Mit ihrer Spontanität, mit ihrer Art, sich den Armen zuzuwenden, passt sie nicht dorthin. Und alle Heiligen, die so im Dienst der Nächstenliebe standen, denken wir wieder an den Pater Damian de Wöster oder den Bruder Albert von Polen, die passen nicht in dieses Bild hinein. Aber sie haben Christus nachgebildet und sind ihm gleich geworden, indem sie diesen Abstieg, dieses Eintauchen in das Elend des Menschen getan haben, gewagt haben. Also, wenn wir von Nachfolge Christi sprechen, dann bedeutet das nicht, dass wir mit 7 Meilenstiefeln die Riesenschritte tun können, die nur Gott selber tun kann, weil wir nicht die Fähigkeit dazu haben. Deswegen hat Christus, ich möchte sagen, einen Trick gefunden. Uns Arme sich so einzuverleiben, dass er mit uns diese großen Schritte tun kann. Das ist etwas Unglaubliches. Also wir stolpern nicht ihm hinterher, der mit 7 Meilenstiefeln vor uns herläuft, sondern er hat uns sich so einverleibt, dass wir das alles tun können, weil er es durch uns und in uns tun kann. Wir müssen also, wenn wir von der Nachfolge Christi sprechen, eigentlich es so formulieren, wir lassen uns in ihn einverleiben. Wir gewähren ihm, unser Leben in Besitz zu nehmen. Wir gewähren ihm, dass er der Mittelpunkt unseres Lebens wird und alles geht von selbst. Der heilige Vinzenz von Paul hat später, wenn man ihm immer wieder Komplimente machte für die wahnsinnig gewaltigen Dinge, die er geleistet hat. Lesen Sie mal sein Leben, was dieser Mann geleistet hat. Da hat er immer nur gesagt, ich habe nur immer das getan, was mir gerade vor die Füße fiel und was mir gerade zukam. Ich habe überhaupt nichts Besonderes geplant und organisiert. Ich habe nur reagiert. Das andere macht er, der Herr. Wir Menschen brauchen nur so zu reagieren, wie er es will, ihn zuzulassen, und dann geschieht es. Und dann haben wir auch genau den richtigen Zugang, wie Gott den Zugang zu den Menschen gesucht und gefunden hat. Es ist natürlich gut, in dem Zusammenhang einen Blick auf Jesus selber noch einmal zu werfen, auf das, was wir in den Evangelien lesen, wie er den Abstieg getan hat. Und da muss man sagen, dass ja alles, was im Leben Jesu sich ereignet hat, von der Geburt in Bethlehem angefangen bis zu seinem Tod am Kreuz, das Werk der Barmherzigkeit Gottes ist. Alles. Wir müssen natürlich diese Szenen, speziell die Szene von Bethlehem, die Geburt Jesu, etwas befreien von der Idylle, die man da herumgerankt hat, woraus man diese schönen Krippen gebaut hat, die uns alle so ansprechend erscheinen. Aber im Grunde war es doch wirklich Elend. Elend, das Wort Elend leitet sich ja ab von Ausland. Also einer, der in der Fremde ist, der nicht zu Hause ist. So wurde das Wort Elend früher im Mittelalter verstanden. Und Jesus hat in seiner Menschwerdung dieses Elend gewählt, allein schon auf dieser Erde Fuß zu fassen, die für ihn zur Fremde geworden war. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das darf man nicht nur auf die Herbergssuche beziehen, sondern muss die Herbergssuche als etwas Symptomatisches sehen für eine viel größere Dramatik, die sich ereignet hat. Gott sucht dort Heimat, wo sein Eigentum ist, und findet sie nicht mehr. Der Mensch hat sich selber alles angeeignet, was Gott gehört. Dazu auch das eigene Leben. Mein Leib gehört mir. Sie kennen doch diese Sprüche emanzipierter Frauen, die die Abtreibung befürworten. Ja, so verhält sich der Mensch. Mein Leben gehört mir. Da hast du nichts zu suchen. Und diese Erde gestalte ich und nicht du. Er kommt in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ganze Dramatik des Menschen, der sich von Gott lossagt, um selber wie Gott sein zu wollen. Diese Dramatik spielt sich bis zum heutigen Tag ab. Der Mensch, der sich wie Gott zum Schöpfer des Himmels, kann man nicht sagen, aber der Erde machen will. Und sich die Erde in einer Weise untertan macht, wie sie dem Willen des Schöpfers in keiner Weise entspricht. Das ist die große Dramatik. Er hat das Elend gewählt, der Herr. Deswegen ist er, und das ist auch symptomatisch, eben nicht in einer behausten Gegend, sondern außerhalb der bewohnten Stadt ist er auf die Welt gekommen. Und deshalb ist er außerhalb der bewohnten Stadt auch von dieser Erde wieder geschieden. Auf einem Hinrichtungshügel außerhalb von Jerusalem auf Golgotha. Das war das Schicksal dessen, der unser Schicksal teilen wollte, das Schicksal des verelendeten Menschen, der sein Elend überhaupt noch nicht richtig erkannt hat. Deswegen verstehen wir auch ein wenig, dass es so etwas wie einen Johannes, den Täufer, brauchte, um den Menschen ihr Elend wieder vor Augen zu halten, in der Form der Diagnose, wie er sie uns geschenkt hat. Wir werden morgen weiter darüber nachdenken. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.